mit Jules und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules. Hallo liebe Jules.
Hallo liebe Verena. Ich bin ein bisschen aufgeregt heute.
Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, denn wir sind heute nicht alleine hier im Podcast. Wir haben nämlich heute endlich mal einen männlichen Gast. Oh, wow, das ist wirklich eine Premiere. Und zwar der liebe Thilo. Hallo lieber Thilo, wie geht's dir?
Hallo, sehr gut. Ich freue mich sehr hier zu sein mit euch und bin sehr gespannt.
Richtig gut, denn Thilo hat Medizin studiert und befindet sich gerade in seinem PJ, sprich das praktische Jahr.
Genau.
Und wir dürfen dir ja heute so einige Fragen stellen, die uns ja schon so länger auch ein bisschen, ja, das auf der Zunge brennen und unter den Fingernägeln kribbeln und wie man das nicht auch sonst so nennt. Auf jeden Fall erstmal muss ich sagen, ich finde es richtig geil, dass du zu uns hier in den Podcast gekommen bist. Das ist wirklich großes Dankeschön schon mal
vielen
an dieser
Dank,
Stelle.
Ja, nun, und danke, dass ihr mich eingeladen habt und mich zugegangen seid.
Du bist, wie gesagt, der erste Mann, der hier im Podcast ist. Und das finde ich schon, ist schon geil. Finde ich schon,
dann direkt ein Anwenderarzt. Das ist einfach, und wir haben gerade eben noch im Vorgespräch drüber gesprochen, dass wir das ja, du hast ja die erste Folge von uns nach der Sommerpause vor fast einem Jahr angehört. Und dann, war es so, dass wir es ja schon damals manifestiert haben. Und jetzt ist es soweit. Also Leute, immer fest dran glauben, aber auch die Augen aufhalten und dran arbeiten. Sollen wir kurz erzählen, wie wir uns jetzt kennengelernt haben?
Ja. Genau, ich wollte nämlich jetzt eigentlich gerade auch an dich weiterleiten, liebe Jules, denn von dir kommt der Kontakt ja mit Thilo. Deshalb wäre es ganz toll, wenn du uns einfach mal alles erzählst. Werbung. Jetzt kommt Werbung und heute möchten wir euch Holistic vorstellen. Holistic ist ein Nahrungsergänzungsmittel, welches für strahlendes und kräftiges Haar sorgt. Es ist tatsächlich auch vegan und glutenfrei und hat über 30 natürliche Inhaltsstoffe. Ich benutze Holistic jetzt schon eine ganze Zeit lang, da ich ja unter anderem unter PCOS leide und mir deshalb auch die Haare ausgehen. Und ich habe Holistic auch schon bei ganz vielen anderen tollen Kolleginnen gesehen. Und gerade wenn ihr auch mit Haarausfall zu kämpfen habt, probiert es einfach mal, das ist klinisch getestet. Wichtig ist es, das fest in seine Routine einzubauen. Ich nehme das zum Beispiel jeden Morgen nach dem Frühstück und die ersten Ergebnisse kann man bereits nach 3 Monaten sehen. Aber wie gesagt, Routine ist the key dafür. Falls auch ihr neugierig geworden seid, dann schaut gerne mal auf www.holisticscience.com vorbei und holt euch mit Respect20 eure 20% Rabatt ab. Wichtig ist, der Code ist nur einmal pro Person einlösbar. Und ja, Jules und ich, wir sind wahnsinnig gespannt, wie sich das bei uns entwickelt und freuen uns schon drauf.
Werbung Ende.
Ja, und tatsächlich kommt der Kontakt auch selbst von Thilo, weil ich habe ihn tatsächlich einfach bei mir im Feed gesehen, dass er ein Foto geliked hat und dann bin ich auf sein Profil, das ist noch leer, aber dann habe ich gesehen, wem er so folgt und dann dachte ich, ach cool, der folgt genau den gleichen Profilen, den ich auch folge, so ein bisschen Aufklärungsarbeit, Antirassismus etc., finde ich total stark. Und dann muss ich ehrlich sagen, habe ich deinen Namen gegoogelt, weil es ist halt nicht oft so, dass ein Mann, mit der solchen Profilen folgt, mir folgt und auch ein Bild liked und dann habe ich einfach mal geguckt und dann kam so ein cooles Interview von dir zum Thema Trauer, ne? Also cool, weil es einfach unfassbar empathisch war. Ich fand's super. Ich habe direkt mitgefühlt und dachte mir so, ah, krasse Einstellung. Und dann war ich total neugierig. Hab dir direkt gefolgt, auch wenn dein Profil komplett leer ist und dachte mir so, was mache ich jetzt? Schreibe ich ihm einfach mal? Und dann dachte ich mir, ja, warum denn nicht? Komm, schreib mal. Und dann habe ich geschrieben, dass ich es so gesehen habe. Ach so, genau. Und dann in dem Interview stand halt auch, dass du Humanmedizin studierst und dachte ich so, ist das hier gerade schicksalshafte Fügung? Und dann habe ich gedacht, komm, dann schreibst du jetzt. Und dann habe ich dir geschrieben, ich weiß gar nicht, was habe ich geschrieben? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube, du hast gefragt, ob du mir eine Frage stellen darfst. Und was du gelesen hast, dass ich Medizin studieren würde.
Genau.
Und dann war ich, es war Sonntagabend, saß auf dem Sofa und war erstmal verwirrt.
Also glaube ich.
Und dann habe ich auf dein Profil nochmal geschaut und war so, okay, 100.000 Menschen, die dir folgen.
Ah, komm.
Warum wird mir jetzt geschrieben? Und dann habe ich erstmal gedacht, okay, ich antworte einfach und schaue mir die Frage mal an. Zu verlieren habe ich ja irgendwie nichts. Ja, und dann hat sich das ja so nach und nach auch geklärt, warum.
Genau, und dann hab ich gesagt, so, wir brauchen jemanden, der mal unsere Seite auch versteht und sieht und hört. Und ich habe das Gefühl, du hast irgendwie coole Werte und irgendwie bist voll empathisch. So wirkt es auf jeden Fall auf mich. Und dann haben wir einfach mal 3 Stunden gevideocallt und das war einfach so ein Hammergespräch. Und dann dachte ich mir, Thilo, du musst bitte, bitte, bitte bei uns im Podcast. Und jetzt sitzt du hier, ich freue mich so.
Oh, danke schön, ich fühle mich richtig warm geduscht jetzt. Ja, sonst nutze ich Instagram, das Profil ist komplett leer, weil ich es eigentlich immer nur dazu nutze, irgendwie coolen Leuten zu folgen. Ich nutze Instagram nur irgendwie, um inspirierende Seiten, politischen Seiten zu folgen.
Ja, Wahnsinn.
Weil ich das irgendwie so eine gute Plattform finde, um viele Stimmen, die in meinem Alltag irgendwie nicht vorkommen, irgendwie zu hören. Weil ich das Gefühl habe, boah, mein Freundeskreis ist leider doch irgendwie recht homogen. Ich höre viele People of Color Stimmen nicht. Die Stimmen auch mehrgewichtiger Menschen nicht. Die Stimmen von LGBTQI Community irgendwie nicht. Oder nicht häufig, und dachte, dass Instagram das ganz gut ist, das mir einfach immer jeden Tag in den Feed zu spülen, damit ich einfach das immer auf dem Schirm habe. Vor allem so als heterosexueller weißer Cis-Mann, ne? Also das ist irgendwie schon irgendwie fast Pflicht, das mal irgendwie so zu tun.
Wow. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Das ist ein Geschenk.
Das
gibt's auch nicht jeden Tag.
Nee, das gibt's auch nicht jeden Tag. Also was jetzt, du gerade gefühlt in diesen 2 Minuten von dir gegeben hast, war so, wow, das war absolut mindblowing. Wo kommst du her?
Gibt's noch mehr von dir?
Warum gibt's von dir nicht noch mehr? Wow. Vor allem finde ich es auch schön, dass du gerade als Mediziner wirklich auch den Begriff Mehrgewicht hier berücksichtigst und auch verwendest, denn das ist tatsächlich nach wie vor nicht gang und gäbe. Und ich bringe das gerade meinen ÄrztInnen bei, zum Beispiel. Ja, bei ihm, ihr, ü. Und ich so, ja, nee, können wir das vielleicht ersetzen gegen Mehrgewicht? Und dann kommt immer die Frage, warum? Und dann erkläre ich das. Und dann finden die das auch eigentlich immer ganz gut und nehmen das an. Ob sie es dann bei den anderen PatientInnen anwenden, weiß ich nicht. Aber zumindest ist das schon mal ein Anfang.
Ja, das Wording habe ich natürlich da ein bisschen von euch übernommen. Also ich bin auch mit Übergewicht aufgewachsen mit dem Wort, aber ja, finde Mehrgewicht irgendwie auch deutlich schöner. Und mir ist immer wichtig, mein Wording so anzupassen, dass Menschen sich irgendwie wohlfühlen. Und wenn das so einfach ist, allein nur eine Silbe zu tauschen, oder 2 sind das dann ja, dann ist das ja schon irgendwie ganz gut. Genau, meine Freundin würde jetzt sagen, dass ich eigentlich gar nicht so sehr zu feiern bin dafür, dass ich mich da irgendwie kritisch auseinandersetze, weil eigentlich ist es irgendwie meine Pflicht, so in der Position, die privilegiert ist, ist es eigentlich eine Pflicht, sich dann eben damit auseinanderzusetzen, warum ist man so privilegiert und andere nicht, welche Mechanismen spielen damit rein. Genau, deswegen wäre das so eigentlich, sehe ich das irgendwie. Und danke, dass ihr das so wertschätzt. Und gleichzeitig denke ich, muss gar nicht so sehr wertgeschätzt werden, weil es irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einfach wichtig ist. So.
Voll gut. Das verdient tatsächlich einen Applaus an dieser Stelle. Nee, ich finde das wahnsinnig. Ich finde das ganz krass und ganz wichtig. Und das, was du gerade gesagt hast, wirklich in dieser ganz kurzen Zeit, war so mindblowing und einfach mal wieder so augenöffnend, dass nicht nur wir in unserer Bubble das bei den Menschen in unserer Bubble wahrnehmen, sondern dass auch wirklich das übergreift und immer mehr so denken und sich das Wissen auch aneignen und sich selber auch mal reflektieren und sagen, okay, ich bin privilegiert, ich bin in dieser und jener Position und es muss sich was ändern und ich muss vielleicht auch meine Bubble ein bisschen erweitern und auch einfach mal mich anders umschauen, was da noch so abgeht. Ich weiß ja, wie gesagt, dass gerade Mediziner die Schulmedizin sehr lieben und viele richten sich auch nur ausschließlich danach und sind da sehr festgefahren und möchten auch nichts anderes hören. Darf ich ganz kurz fragen, wie du das so siehst? Also ich meine, du bist ja eh schon ziemlich entspannt, aber ihr habt gerade in der Schulmedizin, du hast so deine Richtlinien, nach denen du dich auch orientieren kannst. Und ich weiß auch, der BMI, auch wenn ich ihn nicht gut heiße, ist er dennoch ein Richtwert. Aber darf ich dich das kurz fragen, wie du über den BMI denkst?
Ja, klar, gerne. Natürlich bin ich durch das Studium immer sehr viel auf den BMI auch fokussiert worden. Das wurde immer so als einfacher Richtwert, einfache Leitlinie dargestellt und genutzt, auch gut einschätzen zu können, wurde ja auch immer gesagt, ob Menschen Mehrgewicht haben oder eben nicht. Und habe das leider auch eine ganze Zeit lang recht unkritisch, weil es auch so verlockend simpel ist, irgendwie so aufgenommen und es dann irgendwie Tabellen gibt, ab BMI 30 ist dann jemand adipös, Grad 1, dann 35, Grad 2, ab 40, Grad 3. Und das irgendwie wirkte das dann immer so, ja, das ist so, hat anscheinend auch so zu sein, das hinterfragst du ja auch erstmal nicht, wenn du irgendwie anfängst zu studieren, dann nimmst du erstmal alles auf von den erfahreneren Menschen und die arbeiten ja auch irgendwie damit und WHO sagt irgendwie auch, dass es nach dem Maßstab irgendwie laufen soll. Und kam dann aber irgendwann schon, wenn wir uns grübeln, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen sehr vereinfacht ist, einfach Gewicht durch Körpergröße in Metern zum Quadrat irgendwie zu rechnen und ob damit wirklich auch alle Menschen so gemeint und auch so genormt werden können. Und dann hat Jules mir auch nochmal die Story etwas erzählt, eben wo denn der BMI eigentlich herkommt, was natürlich dann auch nochmal etwas mehr dazu beiträgt, den irgendwie zu kritisieren und den irgendwie auch in seiner Einfachheit irgendwie zu kritisieren.
Wir hatten das schon mal als Fat-Fact in einer anderen Folge. Ich werde es nochmal ganz kurz hier umreißen. Und zwar hat es ein Astrophysiker, Mathematiker also die Formel ins Spiel gebracht. Und zwar heißt der Adolphe Quetelet. Und der hat tatsächlich 5.000 bis 6.000 weiße männliche Soldaten einfach nur vermessen. Und dann, ungefähr 200 Jahre später, haben sich die Krankenkasse dann diese Messwerte dann zu eigen gemacht, um ja die Gesundheit daran zu messen. So wie wir es heute kennen. Und seitdem wird es halt nicht mehr groß hinterfragt, ne?
Das zeigt sich ja schon ein großes Problem irgendwie am BMI, dass man das irgendwie an insbesondere weißen männlichen Soldaten gemessen hat und damit einen Richtwert irgendwie ausrichtet.
Warum ist das problematisch?
Problematisch auf einer rassistischen Komponente eben, weil das eben nicht für alle Menschen auf der Welt irgendwie zutrifft. Das wird an einer weißen, also eurozentrischen Norm wieder gemessen. Da gibt es auch Studien zu, dass insbesondere schwarze Frauen durchaus einen höheren BMI haben, aber damit auch gesünder sein können als weiße Frauen. Das sind in der Korrelation, ist dann keine Kausalität, das auch mal, irgendwie auch mal so herauszustellen. Genau, und dadurch ist es da auf der Ebene problematisch und eben damit auch gar kein Gesundheitsfaktor irgendwie am Anfang irgendwie berechnet wurde, sondern eben nur eine gedachte Norm, der aber auch irgendwie keiner entspricht. Und damit arbeiten wir leider in der Medizin ganz viel mit so einer Norm. Also oft, wenn wir von so einem Standardpatienten, oft männlich eben auch reden, deswegen bewusst jetzt nicht PatientInnen, sondern meist oft geht es um den Patient und der ist dann irgendwie 1,75 groß, 75 Kilo schwer und weiß. Und dem geht es dann in den meisten Fällen leider in den standardisierten Untersuchungen oder in den Krankheiten, um die es geht. Ja, so eine Weise, wie man den Menschen begegnet und den untersucht auch. Da zeigt sich dann irgendwie auch viel Problematisches, weil auch so Mehrgewichtigkeit irgendwie unsichtbar bleibt, außer wenn es um Adipositas geht, also unter dem Krankheitsbegriff dann. Genau, und es gibt so Ansätze, den BMI zu ersetzen, die sich schon also sehr in einer guten Perspektive gestalten, dass sie auch sehr vielversprechend sind, wo es unter anderem darum gehen soll, eher das Viszerale, also das Bauchfett zu messen, also das um die Bauchorgane herumliegende Fett, weil das eigentlich viel, viel wichtiger ist für den Krankheitswert eben und also viel mehr Aussagekraft hat als BMI, aber deutlich aufwendiger ist zu messen und deswegen häufig nicht angewandt wird und noch nicht so etabliert ist. Das ist aber ja häufig in der Medizin so, dass Verfahren am Anfang irgendwie sehr viel Geld kosten und wie sehr lange dauern und dann etabliert man sie und dann irgendwann sind sie plötzlich doch kostengünstig, weil sie in einer großen Masse und Menge angeboten werden können. Also muss da irgendwie auch nur weiter hinterhergegangen werden, dass es eben passiert, dass wir über den BMI hinauskommen und uns viel mehr über alles drumherum Gedanken machen und weniger darum, wie schwer jemand ist. Genau.
Ja, aber da siehst du ja, der BMI, das ist halt einfach wieder so einfach, warum sollte man den verändern wollen, wenn es auch so einfach geht mit dem Schubladendenken? Also ich meine, wir wissen ja, darüber haben wir schon ganz oft gesprochen, dass selbst Extremsportler oder so richtige, Hochleistungssportler, die haben ja teilweise auch einen hohen BMI von über 30 und die sind ja, also die sind ja, sag ich mal, nicht adipös jetzt vom Körperbau her.
Genau, dass da gar keine Differenzierung gibt, ne?
Nee, weil
ich saß
aber
ja auch schon mal mit jemandem.
Auch nicht wegen zwischen Mann und Frau.
Genau. Ja. Und ich saß ja auch schon mit jemandem in der Talkshow und der hat dann auch gesagt, ja, ich zahle meiner Krankenkasse jährlich 50 Euro mehr, weil ich einfach so im BMI zu hoch bin. Und ja, aber auf der anderen Seite, was, ne, was sagt der BMI allein über die Gesundheit aus? Weil er kann ja auch zum Beispiel verschlissene Knochen haben, etc. Mhm. Also, ne, das sind so viele Faktoren und ich finde, mit dem BMI macht man einfach auch ganz viel unsichtbar, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Adipositas auch gucken. Mhm. Also kannst du gerne bitte deine Einschätzung, ohne von uns gefärbt zu sein oder so. Mhm. Aber wie schätzt du das ein? Also, weil ich habe das Gefühl oder die Erfahrung, wenn man nur nach diesem BMI, also nur nach, ja, nach dem BMI geht, nach diesen reinen Zahlen, ohne Blutwerte, ohne alles, wirst du so in diese Kategorie gepackt und mittlerweile gibt es dann nur noch diese eine Lösung, um BMI zu, also um den BMI runterzukriegen, es ist die OP. Und es gibt ganz, ganz wenig Chancen, dass da irgendwie mal geguckt wird, gibt es eine Essstörung oder liegt ein Lipödem vor, eine Hormonstörung, PCOS, was es auch immer. Also da gibt es so viele Sachen und die werden gefühlt, finde ich, in diesem Gesundheitssystem aktuell damit ganz oft bei Ärzten und Ärztinnen unsichtbar gemacht. Wie schätzt du das ein?
Ähnlich, dass eben diese Unsichtbarkeit dann irgendwie da ist, insbesondere der Ursachen von Mehrgewichtigkeit, eben das mal ganz differenziert zu schauen. Du hast ja schon jetzt mehrere Beispiele angesprochen von der Essstörung über eben das polyzystische Ovarialsyndrom. Da ja nur kurz erklärt, dass sich ja darüber vor allem definiert, dass eben in den Eierstöcken sich ganz viele Zysten befinden. Wo ein Zystenprozess ist als solcher quasi eigentlich normal für die für den Eisprung, dass da sich immer Zysten bilden und da dann über Hormone, ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, das springt irgendwie den Rahmen, dann eben, dass er zum Eisprung kommt, da aber in einem übertriebenen Maße quasi stattfindet, der zu einer Hormonveränderung führt und die im Endeffekt eben zu einer Mehrgewichtigkeit dann auch führt, für die Menschen quasi gar nichts können. So, wo da auch mal wieder, es geht auch, das ist ja wichtig, da auch mal darüber zu sprechen, dieses Verantwortungsduktus, den es da ja auch irgendwie gibt, dass Mehrgewichtige ständig dafür irgendwie verantwortlich sein, irgendwie auch Mehrgewicht zu haben, das mal so ein bisschen zu entkräften, dass es ja einfach sehr, sehr häufig nicht der Fall ist, eben durch beispielsweise Essstörungen, die du angesprochen hast, das PCOS, da lässt sich wenig gegen machen, Lipödeme, da habt ihr in einer Folge ja auch schon sehr ausführlich drüber gesprochen, da besteht auch keine Chance, da wird in Leitlinien, es werden ja mal so Leitlinien rausgegeben vom AWMF, nagel mich drauf fest, was das ausgeschrieben heißt. Auf jeden Fall sind die sehr wichtig und werden eben in der Medizin als großer Maßstab immer gesehen. Dort wird eben auch gesagt, dass für Lipödeme Gewichtsreduktion oft gar nichts bringt, sondern die ja über ganz andere Verfahren, aber das habt ihr im letzten Podcast ja auch sehr ausführlich besprochen. Genau. Das heißt.
Aber schön, das nochmal von dir zu hören.
Ja, total. Sag ruhig alles auf jeden Fall nochmal.
Okay.
Danke. Geht runter wie Öl.
So. Dass wir hier einfach, weil uns wird ja ganz oft einfach auch von Leuten, die sich mit diesen Themen nicht beschäftigen, unterstellt, dass wir solche Sachen gar nicht erst sagen dürfen, weil wir keine Expertinnen sind. Und umso schöner ist es ja jetzt einfach mal zu wissen, dass es auch einfach Menschen in dem Sektor gibt, die sich dann doch damit befassen. Und ich würde noch einmal ganz kurz zurückgehen. Mich würde interessieren, hast du eine Ahnung, woher kommt deine Einstellung oder warum denkst du so anders, würde ich jetzt mal sagen? Oder so, warum hast du nochmal so einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema?
Einerseits glaube ich, habt ihr natürlich jetzt auch mal ganz viel dazu beigetragen. Ich glaube, ich war vorher, bevor dieser Kontakt auch entstand, schon irgendwie so mit dem Bewusstsein unterwegs. Mehrgewichtige Menschen haben es schon ziemlich schwer in der Medizin. Also dadurch, dass sie Ärztinnen im Kontakt ständig darauf angesprochen werden, darauf irgendwie auch reduziert werden, alles immer in Zusammenhang gebracht wird. Es wird sehr viel dann so einfach irgendwie so scheinbar gemacht, aus ärztlicher Seite zu sagen, ja, wenn jemand Rückenschmerzen hat, dann okay, verlier doch einfach ein bisschen Gewicht. Oder hat irgendwie Sodbrennen, ja, ist wahrscheinlich liegt es am Gewicht. Oder Brustschmerzen, ach, einfach ein bisschen Gewicht verlieren. Das ist so.
Also
oft
kriegst du auch
erlebt.
Schon mit ja, im Arbeitsalltag. Ja. Also ohne, dass wir das jetzt irgendwie nochmal dir gesagt haben, sondern
genau,
das hast
doch,
du auch von dir aus.
Doch, leider ja. Das ist leider sehr häufig gemacht wird, dann so einfache Ratschläge in Anführungsstrichen irgendwie zu geben und medizinischen Rat. Das ist ja wirklich nicht, ohne die Menschen dabei richtig abzuholen und richtig sich damit zu befassen, wie was für eine Geschichte irgendwie Menschen mitbringen. Das Bewusstsein war da und dadurch, dass jetzt der Kontakt hier entstanden ist, natürlich nochmal eine ganz intensive Auseinandersetzung, weil ich so gemerkt habe, okay, da ist aber bei mir noch einiges auch irgendwie blind. Da muss ich irgendwie nochmal hinterher. Und da habe ich auch im Vorgespräch zu dir gesagt, Jules, dass ich so eine individuelle Wirkmacht vorher gesehen habe, aber nicht diese strukturelle Wirkmacht davon, wie krass es ist, dass die Stigmatisierung und Diskriminierung mehrgewichtiger eben auch am Ende Menschen in der Medizin deutlich schlechter behandelt werden und im Zweifelsfall eben auch sterben, weil da auch was nicht gesehen wird, übersehen wird, weil nicht richtig untersucht wird. Da können wir gleich auch noch mal drüber reden, wie es da so aus Studien sich ergeben hat. Also dass darüber kommt, glaube ich, dann so bei mir auch das große Interesse daran. Irgendwie möchte ich ja, ich habe aber mal mit einer Intention angefangen, Medizin zu studieren und Arzt werden zu wollen, weil ich möchte, dass Menschen, die zu mir kommen mit einem Problem, mit einer Herausforderung irgendwie, dass es denen irgendwie besser geht, nachdem die bei mir waren und nicht schlechter. Und wenn ich dafür mittrage und irgendwie mich so verhalte, dass Menschen sich bei mir nicht wohlfühlen können, dann sorge ich im Zweifelsfall, dass es ihnen schlechter geht als vorher. Das ist nicht mein Ziel. Also versuche ich irgendwie alles dafür zu tun, dass ich irgendwie das mein Handeln, mein Wirken, mein Sagen und Sprechen, die ganze Atmosphäre, die dabei irgendwie auch geschafft wird, irgendwie so zu gestalten, dass Menschen am Ende irgendwie mit was Besserem rausgehen und irgendwie mit einer, sei es mit einer Zuversicht oder mit einer klaren Diagnose oder mit einer Therapie irgendwie und sich verstanden fühlen und das Gefühl haben, boah, da hat sich jemand auch irgendwie ein bisschen Zeit genommen und ist irgendwie auf mich eingegangen. Und da versuche ich mir einfach immer nach und nach die Bausteine, die ich dafür brauche, irgendwie zusammenzusuchen, die es im Studium dann irgendwie einfach nicht gibt.
Kannst du dir erklären, woran das liegt, dass es die im Studium nicht gibt?
Boah, hundertprozentig erklären.
Ist also eine Idee, schwierig. Hast du eine Idee, woher das kommen könnte? Oder kannst du auch benennen, welche Bausteine das wären? Welche würdest du dir wünschen, die jetzt in Zukunft mal etabliert werden würden?
Ich glaube, dass das Medizinstudium, das dauert ja 12,5 Semester, insgesamt sehr, sehr vollgepackt ist mit vielen Fächern. Wir haben in der Vorklinik in den ersten 4 Semestern arbeiten wir ganz, ganz viele naturwissenschaftliche Fächer ab, um so Grundlage eben zu bilden fürs Verständnis später. Und dann sind die klinischen Fächer alle dran ab dem 5. Semester. Das heißt, jegliche Fachrichtung wird da irgendwie vorgestellt, sei es Augenheilkunde, Dermatologie, also Hautmedizin, Kinderheilkunde, Gynäkologie und so weiter und so fort. Das heißt, es ist irgendwie alles schon sehr, sehr voll und wir haben eine sehr hohe Dichte an Wissen, das irgendwie, und es entwickelt sich auch ständig weiter. Also was wir so jetzt lernen, das hat man sich vor 10 Jahren teilweise gar nicht denken können, was irgendwie auch alles in der Forschung noch dazu kam. Traut sich aber auch keiner so richtig mal ranzugehen, das ein bisschen zu verschlanken vielleicht und zu sagen, wir können da mal was wegnehmen und dann wieder Raum für andere Dinge, für aktuellere Themen vielleicht auch mal zu schaffen. Und es fehlen einfach diese Kommunikationstrainings und diese wirklich auch mit der eigenen Rolle mal auseinandersetzen. Das erinnert mich an ein Seminar, das wir hatten im 5. Semester, das ist echt schon eine ganze Zeit her, das hieß Startklar. Da ging es darum, dass wir jetzt in den klinischen Abschnitt starten sollten und mal damit konfrontiert wurden von PsychologInnen, was unsere Rolle eigentlich jetzt in Zukunft sein wird und dass wir mal der Wirkmacht uns bewusst werden. Und ich fand dieses Seminar richtig, richtig gut. Ich habe gedacht, boah, das ist ja, das ist super unbequem gewesen, weil uns gesagt wurde, ja, von euch erwarten die Menschen total viel. Die können nicht unterscheiden, wer ist Student im so und so vielen Semester oder Ärztin im 3. Jahr oder das ist gar nicht, das ist beurteilbar von außen. Die erwarten einfach oft sehr viel. Und fand das gut, dass wir auch mal so konfrontiert wurden. Weil das Seminar wurde danach zerrissen, bis zum geht nicht mehr. Das gab es danach nicht mehr. Es gab es nie wieder danach. Oh, krass. Weil das so schlechte Kritik bekommen hat, weil sich Leute, es gibt den Eindruck manchmal, es einfach nicht so gerne in der Medizin reflektieren wollen, sondern es gibt den Wunsch danach, klare Leitlinien zu bekommen und danach ganz genau zu arbeiten und zu wissen, okay, ich habe die Anleitung hier und danach gehe ich und da steuere ich irgendwie Patientin X irgendwie ein und gehe dann danach und da ist dann das beste Outcome am Ende. Und da ist wenig diese Reflexion, dann einfach da mal zu schauen, wie verhalte ich mich, wie kommt das eigentlich an, was ich sage, mit was für einer Erwartung kommen Menschen irgendwie zu mir. Und dieses Seminar gab es leider nicht mehr. Und ich fand das richtig, richtig gut. Aber diese Kommunikationsstrukturen fehlen. Wir haben ein paar PatientInnen Training mit SchauspielerInnen. Die sind auch wirklich gut gewesen. Aber die sind halt auch an einer Hand abzuzählen, wie oft die waren.
Waren auch mehrgewichtige Personen dabei?
Selten. Ja, leider selten. Das ist auch ein Punkt. Also mehrgewichtige Menschen sind im Studium oft unsichtbar. Wir lernen ja auch die körperlichen Untersuchungen. Da haben wir so Kurse, wo wir uns gegenseitig auch irgendwie mal untersuchen. Und habe jetzt auch im Vorfeld irgendwie ein bisschen mehr darüber nachgedacht, wer studiert eigentlich Medizin? Was sind das eigentlich so für Leute? Und das sind ja häufig, es ist ja kein Querschnitt der Gesellschaft, der Medizin studiert, sondern wir selektieren ja die ganze Zeit auch irgendwie krass aus, wer das machen darf, allein über den NC. Und dadurch, dass wir wie so ein gutes Abi irgendwie voraussetzen, dass wir schauen, wer macht eigentlich ein gutes Abi. Das sind meistens Menschen erstmal aus einem Haushalt, der irgendwie sowieso schon akademisch ist. Das heißt, wir haben so eine klassistische Ebene irgendwie mit drin. Dass die auf jeden Fall weiße Menschen leider in Deutschland eher. Eine rassistische Ebene haben wir da auch irgendwie noch mit drin. Das heißt, und wir haben aber auch sehr ehrgeizige, sehr, sehr fleißige Menschen, die irgendwie ein gutes Abi machen. Obwohl Fleiß, das haben leider auch einige in der Schule wahrscheinlich feststellen müssen, leider nicht immer zu guten Ergebnissen führt. Aber oft sind das die Menschen mit 1-0 Abi, die sehr, sehr fleißig, sehr strebsam, sehr ehrgeizig sind und auch sehr perfektionistisch. Und dementsprechend ist halt diese ganze MedizinerInnen-Kultur auch eher wie so perfektionistisch, ehrgeizig, Fleiß, Disziplin ist irgendwie so eine ganz große Werte irgendwie und dadurch sind es auch alles Menschen, die irgendwie Leistungssport nebenbei noch machen oder sich hier und da noch engagieren, in irgendwelchen Stiftungen sind, irgendwie politische Karriere vielleicht noch machen. Also man hat immer das Gefühl, machen unfassbar viel nebenbei, aber das sind eigentlich keine Menschen, die so richtig aus der Gesellschaft sind. Also das sind alles irgendwie so Leute, die krass viel machen, aber auch krass privilegiert sind. Und dadurch fehlt dieser Blick, weil in der Medizin selber wenig mehrgewichtige Menschen auch sind und generell wenig Menschen aus marginalisierten Gruppen, ist kein automatisches Bewusstsein dann dafür da, was für Mechanismen es gibt.
Das Gleiche gilt ja auch für schwarze Menschen mit Behinderung wahrscheinlich, ne?
Ja.
Oder auch für sämtliche Menschen, die einfach nicht, wie du schon sagst, da abgebildet und repräsentiert sind.
Ja, die keinen Zugang dazu bekommen.
Hast du mega schön erklärt, weil ich habe mich nie getraut, das so, zu verbalisieren, weil ich nicht wusste, wie finde ich da die passenden Worte. Und ich finde, du hast es gerade so gut beschrieben. Genau daran liegt es, glaube ich, auch, dass diese Repräsentation von den Menschen, die einfach nicht dieser Schicht angehören, einfach fehlt. Die haben einfach mit ganz anderen Sachen zu strugglen. Da liegt auch ganz oft vielleicht mal eine posttraumatische Belastungsstörung etc. vor. Das sind halt Realitäten, die gibt es halt häufig. Und die werden nicht mit aufgezeigt, aber die gehören halt dazu, weil die machen natürlich auch machen was mit dem Körper, mit dem Hormonsystem etc. Also das nur als ganz kleiner Einblick so, ne? Aber das finde ich einfach ganz, ganz spannend.
Ich wollte nochmal sagen, dadurch, dass ja meine beste Freundin, die Sophia, auch Medizin studiert hat, die ist ja Medizinerin, ich weiß, wie die gebuckelt hat für ihr Studium. Also das war schon, sie ist aber auch die ehrgeizigste und ist die disziplinierteste Person, die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Aber sie wollte das und deshalb hat sie das auch durchgezogen. Und sie hat mir auch so oft erzählt, so, es ist einfach unvorstellbar, wie bei einem Medizinstudium ausgesiebt wird. Wenn du einfach nicht gut genug bist, du fängst gefühlt mit, ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr an, mit 200 im ersten Semester und im zweiten Semester sind dann gefühlt nur noch die Hälfte da. Und so geht das dann dein Studium über weiter. Also ich meine, in München, wir haben ja zwei große Universitäten, die eine ist nochmal extremer als die andere. Also ich habe das halt nur immer so mitbekommen und ich bewundere auch wirklich alle MedizinerInnen, die das studieren, diesen Total. Studiengang und noch wirklich Zeit finden, nebenbei arbeiten zu gehen. Denn, also wenn, das ist aber, das natürlich ist das ein Ding, da bist du halt privilegiert, klar. Aber ich glaube, wenn du wirklich das lernen musst, und das ist wirklich, da hast du dann einen 100-Tage-Lernplan. Ich weiß nicht, Thilo, den hast du den jetzt vor dir?
Genau.
Den hast du vor dir
wahrscheinlich.
Nee, hast du, okay.
Habe ich alles,
das
zum
ist,
Glück.
Das ist schon, Vergangenheit. Das ist wirklich knackig, ne? Und ich meine, ich hatte das halt wirklich bei meiner engsten Bezugsperson gesehen. Das ist schon sehr viel Disziplin, was da abverlangt wird.
Ja, das ist echt auf jeden Fall.
Also so einen Nebenjob nochmal so wirklich arbeiten gehen, ist da, glaube ich, schwierig. Außer du hockst wirklich, hast kein Privatleben mehr und hockst bis mitten in die Nacht beim Lernen.
Genau.
Und oder tust dir einfach.
Das ist ja auch so. Und ich habe, wenn ich selber studiert habe, irgendwie auch Respekt vor allen Menschen, die das auch tun und auch unter irgendwie schwierigeren Voraussetzungen als ich tun. Aussieben ist, glaube ich, sehr universitätsabhängig, weil generell ist der Medizinstudienplätze schon irgendwie sehr, sehr teuer. Also der Staat hat eigentlich gar kein Interesse daran, dass Leute während dieses Studiums irgendwie ausgesiebt werden. Deswegen wird ja vorher so krass selektiert, um eine möglichst hohe Garantie zu haben, dass die Menschen, die das dann anfangen, auch beenden, weil da einfach fast 250.000 Euro raufgehen pro Studienplatz. Und Leute, die im zweiten Semester aufhören müssen, weil die Prüfung nicht schaffen, die werden ja nicht ersetzt. Da kommt ja keiner nach für. Deswegen hat da eigentlich auch kaum jemand Interesse daran, dass da Menschen so rauskommen, aber es ist sehr universitätsabhängig. Also manchen wird sehr viele Leute anfangen lassen. Da müssen die eher mal ein bisschen aussieben. Genau. Gleichzeitig ist aber auch die Frage, was geben wir den Menschen irgendwie so mit, wenn die so krass unter Druck gesetzt werden die ganze Zeit und eben nur Fakten die ganze Zeit pauken müssen und wie gesagt, wenig Zeit für dieses Zwischenmenschliche irgendwie haben und sich mal über Wirkmacht Gedanken machen, über eigenes Sein und Handeln. Über eine gute Kommunikation und die ist so super wichtig. Da kannst du noch so gut fachlich sein, wenn du es irgendwie nicht kommuniziert bekommst und auch irgendwie Menschen nicht verstehst und irgendwie deren Kommunikation und deren Art und Weise zu sprechen auch irgendwie nicht verstehst, dann kommst du am Ende auch nicht zur richtigen Diagnose, obwohl dein fachliches Wissen unfassbar hoch ist.
Mhm. Und super dafür, wichtiger Punkt.
Genau, und für diese ganzen sogenannten Soft Skills fehlt der Raum, weil einfach so viel gepaukt werden muss, um irgendwelche Fakten sich reinzuhauen, also wirklich diesen 100-Tage-Lernplan, da haben wir drei Jahre Studium irgendwie in 100 Tagen uns wieder alles in den Kopf versucht zu bringen, um das dann in drei Tagen Examen irgendwie abzuarbeiten danach. Und das macht ja auch was mit Leuten, wenn du die ganze Zeit irgendwie auch nur mit dir selbst bist. Und Medizin lebt, glaube ich, viel mehr davon, irgendwie im interdisziplinären Austausch zu stehen mit anderen, irgendwie sich die ganze Zeit auch, eigentlich gehört da viel mehr Reflexionsarbeit zu. Ich glaube, wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass eigentlich so auch so Self-Care-Strukturen und auch so Reflexionsstrukturen, Supervisionsstrukturen in der Medizin total fehlen. Da habe ich letztens mit dem Assistenz auch drüber gesprochen und meinte so, an sich, wenn du im Studium bist du gewohnt, dass du bei Leuten immer mitgehst und die Leute auch dich ein bisschen beobachten, wie du das dann so machst mit Menschen, mit PatientInnen, wie der Kontakt dann so ist. Da hast du die Möglichkeit, also irgendwie ein Feedback zu bekommen. Aber sobald du dann Assistenzärztin bist, hast du das nie wieder. Dann machst du alles irgendwie alleine und kannst dann im Nachgespräch dann immer noch was nachfragen. Aber OberärztInnen haben oft wenig Zeit. Das heißt, da fragst du kurz was Fachliches nach und die triagieren dann mit dir, ob das gerade sehr dringend oder ist oder warten kann. Aber da wird dir nie wieder ein Feedback dafür gegeben. Und keiner guckt ihm auf die Finger und sagt dann, boah, bei dir fühlt sich aber jemand ganz schön unwohl oder bei dir fühlen sich die Menschen ja ziemlich wohl. Das ist ja richtig gut. Die Atmosphäre hier ist total toll. Und das fehlt ja, dass man einfach irgendwie mal so eine Möglichkeit hat, ja, dass jemand mal sagen kann in so einer Supervisionsrunde, bei mir werden die Menschen irgendwie immer alle sauer oder bei mir fangen die immer alle an zu heulen, wenn ich mit denen rede. Und nochmal ein bisschen rauszuarbeiten, woran liegt das eigentlich? Das gibt es nicht. Also das habe ich in keinem Krankenhaus und ich war jetzt in einigen noch nicht kennengelernt. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Teil, weil ich glaube auch, dass eigentlich alle, wie mit der Intention angefangen haben zu studieren, irgendwie was Gutes machen zu wollen. Mhm. So ganz idealistisch gesagt. Irgendwie, manche sind bestimmt dabei, die es prestigemäßig machen und so denken, ja, Eltern haben das auch gemacht oder möchten gerne viel Geld verdienen, wo du auch sehr viel arbeiten musst, um das Geld verdienen zu können. Es gibt einige Fachrichtungen, verdienen wirklich viel zu viel Geld. Die meisten, da musst du auch sehr viel buckeln dafür. Also da gibt es andere Branchen, wo du leichter mehr Geld machen kannst. Deswegen ist es eigentlich, glaube ich, auch in jedem Interesse, irgendwie mehr dafür zu tun, dass Menschen eben keine Diskriminierung erfahren. Aber es fehlen die Räume, in denen das richtig besprochen wird.
Da wollte ich auch nochmal fragen. Wir hatten nämlich auch im Vorgespräch nochmal über das Thema Vorurteile gesprochen. Ich finde, das hast du ganz schön bildlich für mich so dargestellt. Hast du für dich eine Erklärung, woran es liegen könnte, dass MedizinerInnen im Gespräch dann doch mal diese Schubladen aufmachen? Wie kommt es zu dieser klassischen Aussage, ja, mach doch einfach jetzt mal mit Sport und friss die Hälfte, whatever. Also wir kennen es ja alle, ne? Hast du eine Idee, woher kommt diese Vorurteile und wieso wird man da so schnell eingegliedert?
Ich glaube, dass es eben viel dadurch kommt, und ich möchte das dabei auch gar nicht in den Schutz nehmen, sondern ein bisschen erklären, wie durch diesen sehr stressigen und sehr verdichteten Arbeitsalltag, beispielsweise im Krankenhaus, sehr, sehr viele Aufgaben auch den ganzen Tag irgendwie anfallen. Da gibt es die Stationsarbeit, wo PatientInnen auf der Station irgendwie versorgt werden müssen. In der chirurgischen Abteilung gibt es dann den OP noch nebenbei oder in der internistischen Abteilung machst du eine Funktionsdiagnostik, dass du irgendwelche Ultraschalluntersuchungen noch nebenbei machst, die geplant sind, oder Sprechstunden sind dann noch dabei und dann noch die Ambulanz, wo dann Leute spontan irgendwie reinkommen. Also die ganze Zeit ist irgendwie viel zu tun, und wenn mal keine Menschen da sind, die untersucht werden müssen, behandelt werden müssen, dann sind irgendwie, ist Papierkram zu erledigen, irgendwie bürokratische Wege noch zu machen, seien es Briefe zu schreiben, dokumentieren, Abrechnungen und so weiter irgendwie zu machen. Das ist die ganze Zeit also irgendwie sehr, sehr viel zu tun. Und diese Kategorien, und wir haben bei dem EMI auch schon drüber gesprochen, die wirken ja immer erstmal sehr, sehr einfach. Und dementsprechend benutzt man die, glaube ich, auch ganz gerne in so stressigen Situationen, um sich einen vermeintlichen Easy Exit so zu nehmen. Und da gehe ich mal rein, das ist ja jetzt gerade einfach, das ist ja wie verfügbar. Und daher, da würde ich das so ein bisschen mit erklären. Genau, also ich glaube, dass es im Endeffekt viel daran liegt, dass die Aufgabendichte einfach unglaublich hoch ist. Und sich dann eben Ärztinnen gerne mal an so scheinbar einfachen Lösungen irgendwie bedienen. Ja.
Mhm. Ja, und diese Vorurteile, das ist einfach so gängig, weil das so tief drin ist, ne? Und dann, da ist aber auch bei diesen Vorurteilen gegenüber mehrgewichtigen Menschen, ist ja auch dieses Selbstschuld, das hatten wir eben auch schon, das ist einfach so tief verankert, ne? Und dann entsteht natürlich auch wahrscheinlich vor Ort immer wieder ein Hass oder, ne, so eine. Ja, wie kann ich das beschreiben? Aber ich weiß noch, dass ich mal in einem Gespräch mit einer Ärztin war, die selbst unter Essstörungen leidet, schlank repräsentiert ist. Und sie kam dann zu mir und wollte da mal wissen, ja Julia, aber ich habe dann immer wieder Menschen vor mir sitzen, die halt mehr Gewicht haben. Ich schreibe denen dann einen Ernährungsplan und die halten sich einfach nicht dran. Und das war für mich so ein schockierendes Erlebnis, weil ich mir dachte, du weißt doch selber aus deiner eigenen Erfahrung, wie es ist mit einer Essstörung. Aber ich glaube wirklich dadurch, dass diese Repräsentation von Menschen mit Mehrgewicht und Essstörung in ganz vielen Köpfen einfach gar nicht sichtbar ist und deswegen für sie gar nicht nachvollziehbar war, dass ja so ein Ernährungsplan einfach querschlägt, weil es einfach nicht realistisch ist, weil die Psyche halt auch noch einen Faktor spielt. Ne? Und ich glaube, das wird auch ganz oft unterschätzt, ne? Wie sehr Psyche auch einfach Mehrgewicht mitbestimmt und dass das ein wichtiger Faktor ist, den man ja berücksichtigen sollte. Ne?
Mhm. Ja, und das ignoriert ja auch irgendwie, als einfach einen Ernährungsplan zu schreiben, dass da vielleicht auch schon einfach eine ganz, ganz lange Geschichte irgendwie hintersteckt und der Mensch, den man jetzt in den Ernährungsplan schreibt, einfach vielleicht auch ganz viel schon probiert hat. Ja, und dann einfach, ja, versuch's doch mal einfach damit. Und das, da müssen wir uns ja auch irgendwie mal bewusst werden, vielleicht machen wir es uns da einfach zu leicht. Und ja, also mit hoher Wahrscheinlichkeit machen wir uns das einfach zu leicht. Und das wäre schön, wenn einfach mehr dieses Ganzheitliche in den Vordergrund tritt, mal wirklich zu verstehen, bei einem Menschen, wo kommt das Mehrgewicht her? Und ist das Mehrgewicht für diesen Menschen selbst auch ein Problem? Das ist, wir müssen ja auch, also wir sind ja auch davon weg. Früher gab es diese paternalistische Medizin, wo einfach Ärzte, das waren ja leider auch früher wie alles viele Männer, mittlerweile zum Glück ja nicht mehr so viele Männer, sondern viele, viele Frauen, nur in den Führungsebenen leider noch nicht. Das ist noch ein bisschen way to go. Sind wir ja weg zu so einer, also wo wir entschieden haben für Menschen, was für sie gut ist, sind wir eigentlich ja weg, sondern wir sind ja eher zu so einer konsensuellen Entscheidungsfindungen, wo PatientInnen und ÄrztInnen sich einig sind über eine Therapie und der und dazu gehört ja irgendwie auch viel, muss viel Verständnis irgendwie kommen. Hat jemand einen Leidensdruck? Geht es jemandem schlecht? Hat jemand einen Wunsch, dass es sich ändert? Oder ist jemand gar nicht mit dem Wunsch unterwegs? Und dann kann man das auch irgendwie, dann kann man auch so das lassen, noch was mal wieder dazu zu kommentieren und dazu was zu sagen, weil das ist im Endeffekt dann auch nicht unser Auftrag, sondern im Endeffekt werden wir auch von PatientInnen ja beauftragt, was zu tun. Irgendwo sind wir da so ein bisschen ja auch Dienstleistende. Also wenn es keinen Auftrag gibt und es keiner gegeben wird, dann haben wir auch nicht immer in so einer Gesundheitsmission quasi.
Okay, sehr spannend. Da würde ich gerne einmal ganz kurz mein Erlebnis nochmal, falls die Gynäkologin nochmal zuhören sollte, dann nochmal eine Frage an dich, weil ich bin ja reingekommen. Das war einfach wirklich eine Vorsorgeuntersuchung. Einmal im Jahr, kleines Check-up. Sie hat gefragt, so wie geht's? Habe ich erzählt, so ja, ich bin gerade auf dem Weg der Essstörungsheilung und gerade viel Stress in meinem Leben, etc. etc. Und die zweite Frage von ihr war dann so, ja, wie sieht's denn bei Ihnen aus mit einer Magen-Bypass-Operation? Ohne zu fragen, wie groß sind Sie, wie schwer sind Sie, haben Sie eine Essstörung, etc. Und dann habe ich ihr gesagt, so hey, das ist gerade verbale Gewalt, weil ich habe Ihnen gesagt, so ich komme gerade aus einer Essstörung und das ist jetzt bestimmt nicht mein Weg, so das hätten Sie vielleicht mal fragen können. Und dann meinst du, ja, ich muss das aber. Ich so, nein, sie müssen hier gar nichts. Und wie siehst du das? Hätte sie mir sagen müssen, dass es diese Option gibt von einer Magen-Bypass-Operation?
Also ich glaube nicht, dass es einen Zwang gibt, dass sie das tun muss. aber ich glaube, da seid ihr beide auch schon drauf gekommen. Und
ja,
aber also,
uns wird das ja immer abgesprochen in der Öffentlichkeit. Ja. Uns wird ja gesagt, ja, aber die Ärzte müssen dich ja auf dein Mehrgewicht ansprechen, sonst machen sie ihren Job nicht. Das höre ich immer wieder von anderen mehrgewichtigen Menschen auch, dass die Ärzte das ja müssen, sonst machen sie ihren Job nicht richtig. Aber ich finde, es kommt auf den immer auf den Rahmen, also kannst du gerne einschätzen, aber ich finde persönlich, es kommt immer auf den Rahmen an, mit welchem Anliegen ist man da. Ja. Wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt zur Vorsorge bin, bin ich zur Vorsorge da. Wenn ich nicht anspreche, dass das irgendwas mit meinem Mehrgewicht zu tun hat, finde ich, spielt das da in dem Rahmen aktuell keine Rolle. Außer ich gehe tief auf die Leute zu. Wie siehst du das? Verena sagt, was sagst du?
Da wollte ich auch noch ganz kurz was sagen. Und zwar, ich sehe das auch ähnlich wie du. Also, liebe Jules, mich soll jetzt keiner beim Arzt ansprechen, ohne jetzt irgendwie darüber gesprochen zu haben, wegen der Magen-Bypass-Operation. Ich finde es natürlich auch, dass auch der Arzt oder die Ärztin, ich wünsche mir auch, dass die nichts verschönigen.
Nein, das sage ich auch nicht.
Nee, aber viele sagen das, viele legen das immer so aus und sagen, naja, ihr wollt ja, soll dann die ÄrztInnen das alles verschönigen?
Nein, darum geht es nicht.
Möchte ich nicht. Ich möchte zum Beispiel, wenn es heißt, okay, Frau Prechtl, ihre Leberwerte sind echt nicht gut, das kann vom Gewicht kommen.
Absolut,
muss aber nicht. Wenn das heißt, okay, Sie haben eine Fettleber, wir müssen etwas unternehmen.
Absolut.
Dann ist es alles kein Problem. Und da darf der Arzt oder auch die Ärztin wirklich super offen mit mir reden, weil das ist wichtig. Und das sehe ich auch als die Pflicht des behandelnden Arztes oder der Ärztin an. Aber ungefragt zu sagen, das kommt von ihrem Gewicht oder hier, wie wäre es denn mal mit einer Magen-Bypass-Operation? Das wäre eine Magen-Bypass-Operation, so ein Larifari-Ding, wie als würde ich zum Zahnarzt gehen. Wir sprechen hier von einer echt krassen Operation, ne, wo wirklich mein Magen auf ein Minimum reduziert wird. Und ich glaube, also wenn du zum Zahnarzt gehst, der sagt auch nicht, ich ziehe einen gesunden Zahn. Das macht er nicht. Warum soll ich denn einen gesunden Magen verkleinern und entfernen, wenn es 100 andere Möglichkeiten noch gibt, die vielleicht nicht so rabiat sind? Mhm. Als wäre es einfach mal so, ah ja, wissen Sie was, da ist irgendwas Kleines auf Ihrer Niere, nehmen wir doch mal Ihre Niere raus. Mhm. Wird das sage ich doch, das wird doch auch niemandem empfehlen, als wäre es einfach so dahingeschnipst. Und die Garantie, das ist, und jeden wird gesagt, du wirst danach toll abnehmen, aber wie viele Leute danach noch mehr in die Essstörung rutschen und danach extreme psychische Probleme haben, weil sie teilweise nicht mehr gesellschaftsfähig sind, weil sie vielleicht, die essen ein Salatblatt und können danach nichts mehr essen. Und es kann sich aber auch passieren, dass du wieder zunimmst, weil sich dein Magen wieder dehnt. Also, das ist, es ist, ich finde, das ist so. Sorry, das macht mich wieder so emotional, weil ich finde, das ist so ein krasser, krasser Vorschlag, der einfach so hingeschmissen wird, als wäre es überhaupt nichts.
Ja. Und deswegen rede ich ja dann von verbaler Gewalt, weil sie sich einfach nicht mit mir beschäftigt hat und sie ist halt Gynäkologin, ne? Und da möchte ich bitte nochmal auf die ganzen Kritiker und Kritikerinnen eingehen, weil das finde ich so wichtig, das, was du sagst. Ich bin auch komplett für genau diese Sachen alle offen. Es geht wirklich immer nur darum, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn du nicht aus dem Fachbereich Adipositas kommst, dann schlag sowas Heftiges nicht vor. Und nicht, wenn du nicht alle Werte von mir abgefragt hast, wenn du nicht meine Geschichte kennst und wenn du dich sonst wenig mit mir auseinandergesetzt hast. Wenn du mich einfach nur per Blickdiagnose, die sehr schlimm und sehr fatal sein kann, beurteilst, einfach nur, weil du meinen Körper siehst. Das kritisiere ich einfach nur und das dürfen wir kritisieren. Haben wir jetzt die Permission von Thilo?
Ja.
Thilo sagt ja. Thilo sagt, wir dürfen das kritisieren.
Ja, das dürft ihr auch ohne meine Permission.
Nein.
Aber leider wird das nicht so akzeptiert anscheinend. Ja, also genau, es ist ja zweierlei grenzüberschreitend. Erstens hast du eigentlich ja klar gemacht, dass du darüber gerade nicht sprechen möchtest.
Nicht mit ihr, weil ich da meine Beraterin habe.
Genau. Und das war jetzt in diesem Fall ja auch gar nicht in einem konkreten, wie du, Verena, das beschrieben hast, medizinischen Zusammenhang. Also wenn jetzt irgendwas gefunden worden wäre, gynäkologisches, die ich schon untersucht hätte und dann gesagt hätte, ja, da ist was, da gibt es Studien zu, das ist schon im Zusammenhang mit, kann mit Mehrgewicht im Zusammenhang stehen. Genau, dann wäre genau das.
Fein.
Aber sowas direkt am Anfang und ohne irgendwas untersucht zu haben, einfach so direkt vorzuschlagen, genau, und dann ist es eben nicht Teil des Fachbereiches, was immer sehr gefährlich ist und deswegen versuche ich mich eigentlich auch zurückzuhalten. Ich bin noch kein Facharzt für irgendwas, sondern ich habe ein sehr allgemeines Wissen, aber auch überall irgendwie noch reduziert und das ist ganz, ganz viel noch zu lernen. Dessen muss ich mir auch bewusst sein. Ja, es ist einfach wichtig, sich nicht aus dem Fenster zu lehnen und nicht vor allem, wie Verena, du beschrieben hast, auch einen krassen Eingriff auch so einfach darzustellen. Es gibt Fälle, in denen das auch super gut funktioniert, die bariatrische Chirurgie. Also die sieht in den Studien wirklich auch sehr, sehr gut aus. Wichtig ist dabei aber, dass sie von Anfang an multimodal begleitet wird. Dass von Anfang an ein Konzept für mehrgewichtige Menschen da ist, die sich dazu entscheiden, eben eine Operation auch durchzuführen, dass die richtig gut betreut werden und auch im Vorfeld auch einen Support bekommen, psychologischer Seite, auch da wie Begleiterkrankungen auch irgendwie erfasst werden, um eben genau das zu verhindern, was du auch beschrieben hast, Verena, dass danach Menschen in der Essstörung abrutschen oder, was es ja auch gibt, eine erhöhte Rate an Depressionen oder auch an Suizidversuchen danach, dass das durchaus auch vorkommt. Darüber muss halt gesprochen werden, auch wenn...
Du musst, es muss darüber gesprochen werden, dass du danach wirklich dein Leben lang nur noch Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen musst.
Und da möchte ich auch dazu sagen, wie krass war es jetzt bitte in oder während Corona oder ist immer noch, dass es Lieferengpässe gibt. Und ich persönlich frage mich da einfach, was machen wir, wenn diese Nahrungsergänzungsmittel dann nicht mehr verfügbar sind? Stirbst du dann, also jetzt heftige Frage, aber stirbst du dann einfach, weil es diese Mittel nicht mehr gibt? Also da sind wir jetzt gerade wahrscheinlich überfragt, aber diese Frage möchte ich gerne in den Raum stellen. Und wir werden auf jeden Fall mit Sicherheit auch nochmal eine Folge machen mit einer Patientin und einem, also ich glaube mit zwei Patientinnen oder Patienten, die beides erlebt haben. Eine Person, die das super gut vertragen hat, bei der super, also super gut lief und bei einer, die es auch eher ein bisschen kritisch sieht, weil ich finde, so fair müssen wir auch sein, dass wir über dieses Thema auch nochmal so dezidiert sprechen, ne? Das fände ich auf jeden Fall auch unglaublich spannend, dass wir das nochmal aufnehmen.
Ich habe eine Followerin, die lag zum Schluss nur noch, die konnte nur noch flüssig ernährt werden.
Und ich kenne eine, die lebt nicht mehr. Also ich kenne alles. Ich kenne auch eine, die findet super und feiert es ab. Also ich kenne alles und es ist aber so wichtig, weil ich habe das
Ich weiß tatsächlich nicht, ob die Followerin noch lebt. Ich habe von ihr länger nichts mehr gehört. Ne?
Ja.
War aus Hamburg übrigens.
Oh krass, ja.
Mhm. Die musste danach flüssig ernährt werden, weil der Schuss nach hinten losging.
Das überlegt war du das halt mal.
Nee, das Ding ist, ich glaube, jede Operation
natürlich
hat Risiken. Immer Risiken. Immer, immer. Nur leider spricht man nicht darüber. Was ich teilweise natürlich auch verstehen kann, und das ist vielleicht für mich auch so, alles dränge ich mal von mir weg, das wird schon alles gut gehen. Und ich finde, man soll auch mit einer guten Einstellung in eine OP gehen. Also anders, glaube ich, wird es kritisch. Dennoch muss man wirklich sagen, es kann immer was schief gehen.
Mhm, genau.
Und leider. Was wir uns halt wünschen würden, also ich denke mal, ich hoffe, Verena, stimm mir bitte zu oder sag sonst nein, aber was ich mir wünschen würde, dass es zu diesem Shortcut, wie wir ihn mal nennen, jemand hat einen erhöhten BMI, ist jetzt adipös, Gewicht wird gerne als einzige Ursache und nicht als Symptom gesehen, was ich sehr kritisiere. Und deswegen gibt's jetzt die OP. Perfekt, tschüss, gerne auch im Ausland, mach das mal flott und dann bist du in 2 Jahren spätestens schlank und dein Leben ist perfekt. So wirkt das ganz, ganz oft und da sage ich Stopp. Wir brauchen noch unbedingt diese Alternative für die Menschen, die sich nicht für eine Operation aus verschiedensten Gründen entscheiden wollen, und zwar diese multimodale Therapie. Und das Einzige, was ich aktuell dazu zu hören bekommen habe, ist, ja, was sie machen können. Also multimodale Therapie, ergänze mich da gerne, bedeutet, dass man psychologisch betreut wird, ernährungstherapeutisch und mit Bewegungstherapie. Und dieses Angebot hätte ich gerne auch unabhängig von einer Vorbereitung auf diese Operation. Und das, was mir nur gesagt wurde, ist, ja, dann melden Sie sich doch einfach für so eine Operation an. Dann kommen Sie dann in einen Raum mit ganz vielen Leuten, die haben dann auch Interesse daran. Und dann können Sie dieses Angebot ganz lange wahrnehmen und bevor es zur OP geht, sagen Sie dann Stopp. Aber dann haben Sie ja dieses Angebot von dieser multimodalen Therapie bekommen. Ansonsten kriegen Sie das nicht. Ich so, bitte? Ich muss mich in diesen gewaltvollen Raum aussetzen, wo es dann ständig darum geht, dass dicke Menschen scheiße sind. Das wird ja wahrscheinlich da ständig Tenor sein. Etc. Ich muss das alles da mitmachen, damit ich das alles bekomme, aber ohne diese Operation. Und das finde ich, das muss es halt losgelöst geben. Dass man dieses multimodale Konzept auch ohne Operation bekommen kann. Das fehlt mir in diesem System. Und da habe ich halt einfach die Sorge davor, wenn man halt alles immer weiter so vereinfacht.
Mhm. Ja, genau. Da stimme ich voll zu.
Ich würde mir noch eine weitere Sache wünschen. Entschuldigung, dass ich das noch vielleicht hier anknüpfen darf. Und zwar würde ich mir wünschen, dass individuell auf den Patienten oder auf den Patienten oder die Patientin mehr eingegangen wird. Und das heißt, bitte check doch mal einfach die Hormonlage. Hormone, wissen wir mittlerweile, spielen eine extrem große Rolle bei uns im Körper. Und ich hatte letztens nämlich auch ein sehr interessantes Gespräch und da ging es sehr viel um Hormone und unter anderem auch um den Cortisolspiegel. Und ich gehöre ja zu den Menschen, die wirklich alles, ich überdenke ja alles, ich denke ja in 10 Schritte und mache mir immer schon einen innerlichen Stress. Ich stehe auch immer unter Strom, bin so ein Workaholic und kann niemals still sitzen, weshalb mein Cortisolspiegel natürlich wahrscheinlich immer komplett am Anschlag ist, was natürlich andere Sachen viel begünstigen würde. Also wir wissen ja, dass gerade Cortisol glaube ich, auch die Fettvermehrung gerade auch im Bauchraum begünstigt.
Ja.
Okay, ich sehe dich nur nicken. Ja. Deshalb, das ist immer so.
Genau, ist richtig, ja.
Und da würde ich mir halt einfach wünschen, dass da vielleicht einfach, dass es da Wege geben würde, vielleicht auch schon im Medizinstudium, einfach, dass man sagt, okay, man könnte individuell vielleicht das oder das noch einfach als Therapie anbieten oder auch mal prüfen. Auch unter anderem den Darm. Denn da wissen wir, auch im Darm sitzt unsere Gesundheit. Und wir wissen auch aus vielen Studien mit gesunden und ungesunden sozusagen Darmbakterien, dass sich das auch aufs Gewicht auswirken kann.
Und eine Sache, die du da sehr passend gesagt hast, ist ja auch, dass Cortisol ja auch ausgelöst wird, wenn wir Diskriminierung erfahren. Und wir wissen ja ganz oft nicht, dass wir Diskriminierung erfahren. Also genau das ist das, was ich gerade beschrieben habe bei der Ärztin. Dieser Vorgang ist diskriminierend für mich gewesen. Danach hatte ich natürlich einen mega hohen Cortisolspiegel wahrscheinlich. Und dass das auch zum Beispiel mal in Studien, in Untersuchungen mit einbezogen wird, dieser Faktor Diskriminierung und verbale Gewalt und sowas. Weil das ist ja jetzt aktuell, ja, Stand jetzt, gar kein Thema. Dabei wissen wir ja, zum Beispiel die IKK, die habe ich auch in einer der letzten Podcast-Folgen, die Studie von der IKK Classic aufgenommen, dass und erklärt, dass einfach Diskriminierung einfach auch zu Krankheiten führen kann, weil das einfach psychisch ganz schwierig ist. Ne? Und das ist einfach wichtig, dass das mit berücksichtigt wird.
Ja, und dass man aufhört zu denken, dass man irgendwas besser macht, indem man Menschen diskriminiert.
Ja,
so,
und das ja immer, aber die sind ja selber schuld und deswegen müssen die, nein, stopp,
genau,
ihr.
Dann, ich habe auch so wieder so einen doofen Kommentar, also einfach einen diskriminierenden Kommentar gelesen. Da hat eine Person geschrieben, die mal mehrgewichtig war, dass sie durch die ganze Diskriminierung dann irgendwie angefangen hat abzunehmen und es jetzt geschafft hat, irgendwie jetzt ordentlich Gewicht auch verloren hat die Person dann gefragt hat, ja, und warum regst du dich dann doch drüber auf? Hat doch geholfen, war doch gut, dass du diskriminiert wurdest. Und gesagt, hä,
oh mein Gott.
Wie kann das denn, wie kann da jemand sowas schreiben? Wie kann jemand sowas denken? Also wir müssen aufhören zu denken, dass es Menschen motiviert, irgendwie Gewicht zu verlieren, wenn wir sie negativ darauf ansprechen. Das hätte ich auch null Motivation dann danach zu. Und wenn das immer wieder passiert, diese Mikroaggressionen, dann auch da sind genau und auch die größeren Aggressionen irgendwie passieren, sehr verständlich. Ich wollte noch einen kurzen Nachtrag zur OP machen. Im Endeffekt, es gibt ja verschiedene bariatrische Techniken, also verschiedene Operationstechniken, die von etwas weniger invasiv, die man auch ohne den gesamten Bauch aufzuschneiden machen kann, bis hin zu, dass man auch wirklich, wirklich viel operiert. Da ist ja auch sehr unterschiedlich, wie wirkungsvoll einzelne Techniken dabei sind. Wollte nur nochmal sagen, es kann wirklich, und das stimme ich Verena auch voll zu, nach individueller Entscheidung und guter Begleitung kann das eine sehr, sehr erfolgreiche Therapie sein. Und die Studien sprechen auch eine deutliche Sprache über die 5 Jahre, also die ist noch nicht lange, aber über 5 Jahre erstmal, dass da sehr viel erreicht werden kann in Sachen Gewichtsreduktion, aber vor allem, wenn es um Begleiterkrankungen geht, also Diabetes mellitus, eine Zuckerkrankheit oder einen arteriellen Hypertonus, also Bluthochdruck. Das bringt man oft damit in Remission. Das heißt, dass die Krankheit so weit runtergefahren ist, dass sie eigentlich nicht mehr klinisch bedeutsam ist. Das heißt, sie kann sehr erfolgreich sein. Das möchte ich nur nochmal sagen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, dass eben 0,3% der Menschen dabei sterben, dass sie bei dieser Operation, dass es kein hohes Operationsrisiko, aber auch kein niedriges. Und man muss dabei berücksichtigen, was Verena sagt, man greift in einen gesunden Organismus ein und nimmt ein gesundes Organ raus. Und das muss natürlich ethisch nochmal anders bewertet werden als ein krankhaftes Organ, das raus oder ein Tumor, der rausgenommen werden muss. Das ist eine andere Operation. Und uns fehlen gerade noch die Perspektiven nach ganz lange heraus. Ich kann nur immer dazu ermutigen, sich dann wirklich SpezialistInnen rauszusuchen, an Zentren dazu gehen und sich dort ganz genau einfach beraten zu lassen. Und wenn da eine große Vertrauensebene irgendwie da ist, sich dann auch für eine Operation auszusprechen. Das ist, also da gehe ich auch voll mit, wenn das voll gut durchdacht ist, genau. Und
ich will da auch niemand die Operation absprechen. Ja. Ganz im Gegenteil. Ja. Also für viele ist das wirklich, das hilft denen, das ist der letzte Ausweg. Und ich meine, ich würde lügen, wenn ich nicht selber schon mal drüber nachgedacht hätte, ne?
So oft wie man es um die Ohren geschmettert bekommen, natürlich.
Ich habe schon alles Mögliche nachgeguckt. Ich habe geschaut, das habe ich geschaut. Ich habe nach einem Magenballon geschaut. Ich bin jetzt 35 Jahre alt, ne? Also diese Dinger werden, also das wird mir jetzt seit 15 Jahren schon um die Ohren geschmissen und damals hatte ich noch um einiges weniger Gewicht und hätte, also für jemanden, wenn ich jetzt jemanden anschauen würde und die Person sagt, sie wiegt 110 Kilo, da würde ich auf gar keinen Fall so eine OP empfehlen. Also wenn man das jetzt von einem Gewicht abhängig machen kann. Aber ich finde, es wird mittlerweile einfach immer so leichtfertig rausgehauen.
Das ist genau der Punkt, den wir so gerade eben, glaube ich, machen wollten. Dass das einfach dass es kaum Alternativen gibt und dass es einfach sehr schnell empfohlen wird. Und das ist halt das, was schwierig ist, wenn man einfach nur...
Vor allem, wenn ich war bei so vielen ÄrztInnen schon. Ich habe über so viel über Ernährung gesprochen.
Ja.
Ich glaube, ich könnte, also von selbst, ich bräuchte wahrscheinlich gar keine Ernährungsberaterin, weil ich kann dir über jede Ernährungsform alles Mögliche erzählen. Und ich weiß, wo mein Fehler steckt, sage ich mal, was heißt mein Fehler? Ich müsste tatsächlich, glaube ich, mehr Proteine zu mir nehmen. Weil ich glaube, da gibt es auch verschiedene... Keine Ahnung, ob das alles stimmt, aber Proteine halten dich halt einfach länger satt und was weiß ich, ist ja auch scheißegal. Letztendlich, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber um auf das Ganze hinzukommen, ich habe alles Mögliche durchgespielt und ich finde, es gibt einfach viel zu wenig Formen und Wege, wirklich mehrgewichtigen PatientInnen zu helfen. Du wirst halt einfach in eine Schublade gesteckt, du bist zu faul, du hast eh keinen Bock, dich zu bewegen, du machst dies nicht, du machst das nicht, du machst jenes nicht und dass aber den Leuten auf eine gesunde Art und Weise geholfen wird, passiert auch nicht und dann sage ich, okay, dann machen wir halt den Magenbypass, tralala und dann verlierst du aber innerhalb von kürzester Zeit so viel und so schnell Gewicht, was davor aber immer gesagt hat, dass du langfristig nur gesund abnehmen kannst, Gewicht verlieren kannst, wenn das langsam und stetig passiert. Und dann haben wir wieder einen superschnellen Schritt, wo ich quasi nichts mehr essen kann
versus du machst den langen Schritt und stellst dann die Ernährung komplett um. Und dann denke ich mir so, also ja, jetzt wird mir zwei Sachen empfohlen. Der eine ist dann quasi der gesündere Weg, weil ich es langfristig mache. Und dann soll ich aber den ungesunden nehmen. Mir wird ein Stück von meinem Magen rausgeschnitten und es soll dann besser sein. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so, für mich ist das Ganze ziemlich grotesk, weil es widerspricht sich ja einmal mit super schnell und Operation und langfristig und langsam abnehmen. Ja, voll.
Das bei der Operation ist ja, wir haben eben gerade über Hormone schon gesprochen, man verändert ja den Hormonus halt schon sehr, und aber auf eine positive Art und Weise. Also das kann durch die Operation ja eben erreicht werden. Dass eben diese Sättigungshormone deutlich schneller ausgeschüttet werden beispielsweise, und es kann dazu führen, dass eben leider sehr schnell das Sättigungsgefühl und dass gar kein Appetit mehr da ist, dass eben die Komplikationen dann davon.
Aber die Komponente, die wir jetzt gerade natürlich nicht außer Acht lassen dürfen, ist die psychologische, ne? Weil der Kopf muss ja da auch hinterherkommen, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Gewicht für ganz viele von uns ja auch einen Schutz bedeutet, ne? Oder dass man, also ich habe es jetzt am Wochenende in Berlin gemerkt, so, ne, dass ich war mit einer schlanken Freundin unterwegs und ich wurde von den Männern nicht ekelhaft angegeilt und sexualisiert und keine Ahnung, da wurden keine Übergriffe gemacht. So, und ganz ehrlich, mich würde nicht wundern, wenn ich das unterbewusst habe, einfach um nicht angegriffen zu werden. So, und wenn dir das irgendwann wieder fehlt, also da muss der Kopf ja auch hinterherkommen, so, ne? Und diese psychischen Komponenten muss man einfach auch mal mit begutachten. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man vielleicht auch vorher eine Therapie gemacht hat und seine Trigger kennt, dass man weiß, wofür steht das Gewicht, warum brauche ich das oder was sind bei mir die Auslöser? Weil ich finde wirklich, das muss man vorher alles erarbeitet haben, und ne, man sollte sich nicht einfach so in dieses neue Leben praktisch stürzen, ohne dieses Handwerkszeug zu haben, ne? Also das finde ich, das sollte man wirklich jeder für sich also wünsche ich jeder Person, die diesen Weg geht, dass sie das vorher gemacht hat, weil ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig.
Ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial, was ausgeschöpft werden kann.
Genau.
Also an die Ursachen mal zu denken, eben, worüber wir eben gerade gesprochen haben, welche psychischen Erkrankungen gibt es überhaupt drumherum noch.
ADHS zum Beispiel und Mehrgewicht bedingt sich ja auch total, weil du
Depression auch.
Depression, genau. Weil du ja Dopamin auslösen möchtest und dann isst du halt was. So. Das hängt ganz eng zusammen. Und das zum Beispiel, das muss ich jetzt meinen Ärztinnen und Ärzten mitgeben, das wissen die teilweise noch gar nicht so, ne?
Ja, aber auch da diese Verbindung psychische Erkrankungen und dann eben auch die körperliche Veränderung, diese Achse leider nicht immer mitgedacht wird.
Das ist so wichtig.
Das ist super wichtig.
Es wird doch leider nicht so oft mitgedacht, dass auch mehrgewichtige Menschen eine Essstörung haben können.
Ja. Und
das
auch
ist ja auch.
Ja, diese atypische Magersucht, das wir im Vorfeld auch nochmal darauf angesprochen.
Was bedeutet das genau?
Atypische Magersucht ist eben diese Körperschema-Störung quasi, den eigenen Körper unzureichend zu finden und verändern zu wollen und dann eben mit einer sehr drastischen Maßnahme eben des Hungerns zu versuchen, dieses Körperbild zu verändern und sich dann eben in so eine Mangelsituation reinzubringen. Und atypische Magersucht heißt es deswegen, weil Magersüchtige, die eine Anorexia nervosa haben, nennt man das dann, eigentlich ja sehr, sehr geringes Körpergewicht haben und sehr, sehr schlank aussehen. Und atypisch sagt man dann eben bei mehrgewichtigen Personen, weil die nicht dem Bild entsprechen, das man in der Medizin irgendwie davon hat. Dabei hat es
so
im Endeffekt aber gleiche Auswirkungen haben, weil diese Mangelerscheinungen, der fehlende Nährstoffzufuhr, die können ja nicht durch den Körper aufgefangen werden, weil das Mehrgewicht ja größtenteils dann aus Fett besteht, das ja diese Nährstoffe nicht bereithält, sondern einfach Fett. Und dementsprechend dort auch das passieren kann, dass es auch zu Herzrückenstörungen kommt, die im Zweifelsfall ja auch zum Tod führen können, zu eben Vitaminmangelerscheinungen, die auch schlimm enden können. Ja, auch zu dem Versagen von Organen kann es da auch immer mal wieder kommen. Und das wird dann eben auch übersehen. Ne? Dann wird das irgendwie als gut dargestellt, dass jemand dann mal wenig isst und
Da kann ich euch auch eine Geschichte von erzählen.
Fastet, ja?
Ja, das war meine Jugend tatsächlich. Ich habe in sehr, sehr kurzer Zeit, weil ich hatte sehr starke Panikattacken, so mit zwischen 14 und 16 meine ich, und da habe ich sehr, sehr schnell sehr viel abgenommen, weil ich mich auch nichts gegessen habe, sehr viel Sport gemacht habe. Also bitte nicht nachmachen. Und mir ging es gar nicht gut. Und was ist, ich habe von allen Seiten, auch von Medizinerinnen, also von meinen Ärztinnen und Ärzten Lob bekommen, dass ich jetzt endlich so toll aussehe etc. Und das fand ich, also jetzt rückblickend finde ich es einfach so dramatisch, wie krass das ist, dass sie das einfach nicht gesehen hat, weil das war früher auf jeden Fall, ja, ich habe die Diagnose nicht, aber das spricht sehr dafür, was du gerade beschrieben hast, so, ne? Und die Leute haben mich dafür gefeiert. Und das ist halt das, was wir besprechen müssen in dieser Gesellschaft, ne? Deswegen reden wir über diese Themen, weil es braucht Sichtbarkeit, dass auch einfach Menschen mit mehr Gewicht Essstörungen haben können. Das ist ja hier Tess Holliday, ne? Erzählt ja auch darüber, dass sie eine Magersucht hat. Und die Leute, wenn du diese Kommentarspalten anguckst, die glauben das halt nicht. Und das ist einfach so krass und so wichtig, dass es da mehr Aufklärung gibt. Deswegen würde ich mir auf jeden Fall für das Studium für Medizinerinnen und Mediziner, die jetzt nach dir kommen werden, auf jeden Fall ganz doll wünschen, dass da einfach das Thema Fettfeindlichkeit, Rassismus etc. Oder Antirassismus, dass da einfach, dass da ein Platz ist, dass das einfach Teil ist, weil es einfach so wichtig ist, weil das uns Menschen einfach im Einzelnen privat betrifft. So, ne? Das ist ja ein riesiges strukturelles Problem, was aber bei den individuellen Menschen, wenn sie dann vor dir sitzen in der Praxis irgendwann, natürlich wichtig ist.
Ja, und zu ÄrztInnen
kommt gehen. Drauf an, welchen Weg Thilo einschlagen
ja,
möchte.
Genau.
Ja, in die Kinder- und Jugendmedizin wollte ich ganz gerne.
Ja.
Mega, finde ich ganz toll.
Da schon den Eltern mitgeben, so, ne?
Ja. Du bist so empathisch, du hast so eine tolle Sichtweise und ich würde mir wirklich wünschen, dass jeder Elternteil da draußen, der ein Kind hat, das vielleicht auch damit zu kämpfen hat. Ich meine, es gibt auch immer mehr Kinder, die werden natürlich auch dicker, dass die auch alle zu dir kommen und dass du das wirklich auf eine schöne, empathische Art und Weise auch einfach besprechen kannst. Mhm. Und das ist so wichtig. Das ist das, ich finde das so wichtig, weil rückblickend betrachtet haben damals schon viele ÄrztInnen meiner Mutter viele Sachen empfohlen, was sie nicht alles mit mir machen sollen. Und ich war tatsächlich war ein durchschnittliches Kind. Ich war halt groß, 1,84 Meter, war ein bisschen stämmiger. Ich war nicht wirklich mal dick, aber dennoch war ich zu dick. Ich war halt nie gut genug. Und es wurde einfach wahnsinnig viel, glaube ich, kaputt gemacht dadurch mit Tralala. Ich habe seitdem ich 11 bin, war ich bei Heilpraktikern. Ich habe Darmsanierungen gemacht. Ich habe dies gemacht. Ich habe auch mal 20 Kilo innerhalb von 3 Monaten abgenommen. Danach waren meine Leberwerte komplett beschissen. Also das ist, was zu viel ist. Es ist zu viel Gewichtsabnahme für den kurzen Zeitraum. Die Leber entgiftet bei uns, für in unserem Körper. Klär mich auf, ist ja so, Thilo, ne?
Ja.
Genau. Und das war halt einfach alles viel zu schnell. Ich meine, jetzt habe ich keine Galle mehr, auch seit ein paar Jahren. Und das war tatsächlich auch, das haue ich noch ganz kurz hinterher. Ich hatte ja bei meinem 25. Lebensjahr 25 Gallensteine. Was viel war. Ich hatte Gallenkoliken und das war viel und ich ging auch zu meinem Internisten und er sagte, ja, da gibt es ja diesen 5F-Faktor. Thilo, klär mich gerne aus. Ich weiß nämlich gerade nur Female Fat.
Body.
Ja.
Fertile. Fair. Also für helle Haut.
Das ist dieser 5F-Faktor und der wird natürlich da auch sehr viel berücksichtigt. Und keiner wusste wirklich, woher diese ganzen Steine kommen mit 25. Und mir wurde dann die Galle entfernt. Ich würde auch heute alles anders machen. Also ich würde die Steine zertrümmern lassen und mir meine Galle noch drin lassen. Gibt es jetzt mittlerweile auch andere Wege. Und das wurde dann angeschaut, das waren tatsächlich keine Cholesterinsteine, weil meine Cholesterinwerte immer super sind. Also die sind hervorragend. Und das ist tatsächlich auch super spannend, weil ich mit mehreren MedizinerInnen auch gesprochen habe, die meinten, es kann natürlich wirklich auch psychisch noch bedingt zu Gallensteinen kommen, was auch nicht wirklich, also keiner wusste letztendlich, woher die kommen und sie sind weg und ich wünsche es niemandem, weil eine Gallenkonik sind Schmerzen. Sind wirklich Schmerzen.
Ja.
Aber das war damals auch so. Und ich meine, ich war 25, da habe ich noch. Ja, da war ich. Ich war kräftiger, aber ich war nicht. Laut BMI war ich wahrscheinlich mehrgewichtig, also adipös. Aber ich war komplett, sag ich mal, durchschnittlich. Hatte eine Größe 42. Und sprich, ich meine, so Gallensteine sammeln sich ja wahrscheinlich auch. Die müssen ja, kommen ja wahrscheinlich auch nicht von einem Tag auf den anderen, zumal die groß waren. Somit, selbst wenn du schlank bist und jung bist, auch als Frau, kannst du trotzdem auch ungesund sein oder etwas mit dir tragen.
Und auch Gallensteine bekommen.
Und auch Gallensteine bekommen. Und du kannst auch Krampfadern haben, wenn du schlank bist, ne?
Ja, eben.
Also,
Ja.
Weil bei mir auch immer alles gesagt hat, naja, deine Krampfadern kommen, weil du zu dick bist. Sag ich,
alles
Leute,
wird darauf geschoben, das
ja,
ist es.
Genau, ja, und meine Eltern haben beide, meine Eltern sind beide schlank und mein Vater hat mit Krampfadern, seitdem er Jugendlicher ist, zu kämpfen, meine Mutter genauso. Also es ist auch viel genetisch fahren.
Genau.
Okay, also Gewichtszentriertheit, ne? Auch über die Maßnahmen, die wir jetzt gesprochen haben. Im Endeffekt schauen wir da auch immer nur als Ziel, ob wir es erreicht oder nicht, ob eine Gewichtsreduktion erreicht wird. Und davon darf man sich, glaube ich, ab und zu auch mal entfernen und sagen, Sport treiben ist auch gut, auch wenn keine Gewichtsreduktion irgendwie erreicht wird. Sich bewegen, sich gesund ernähren, sind Faktoren, die trotz ausbleibenden Gewichtsverlustes sinnvoll sind. Und ich glaube, und korrigiert mich da bitte, aber wenn ihr bei ÄrztInnen seid und die Maßnahmen empfohlen bekommt und die dann umsetzt und am Ende heißt es immer, boah, das ist ja schwierig nicht geklappt, da irgendwie eine Gewichtsreduktion reinzubringen, obwohl man alles eingehalten hat und es irgendwie offensichtlich besser geht, dann ist ja trotzdem eine Enttäuschung da.
Natürlich.
Und die müsste ja eigentlich, die könnte man ja dadurch entfernen, wenn man sagt, okay, wir akzeptieren jetzt mal eine Zeit lang irgendwie dieses Gewicht und sagen, ja, das verändern wir jetzt einfach mal nicht mehr.
Gerade nach einer Essstörung, kleiner Wink, ne?
Ja, ja. Und konzentrieren uns nur auf Ernährung, auf eine gesunde Art und Weise, ausgewogene Art und Weise und viel Bewegung dazu und einen gesunden Lebensstil. Und das ist einfach das Ziel, dadurch Lebensqualität irgendwie auch zu verbessern und irgendwie auch insgesamt Risikofaktoren irgendwie für später auftretende Erkrankungen, die gibt es ja häufig, um das in 30, 40 Jahren Erkrankungen, die dann kommen können, irgendwie zu vermeiden, dass das mal irgendwie in den Fokus auch gerückt wird, wenn es jetzt um nicht eine Mehrgewichtigkeit geht, die wirklich dafür sorgt, dass Menschen dadurch immobilisiert sind. Das ist ja was ganz anderes, wenn Menschen wirklich so viel Körpergewicht haben, dass sie gar nicht mehr richtig laufen können, gar nicht mehr aus dem Bett kommen beispielsweise. Das ist natürlich noch eine ganz, ganz andere Dimension, aber wenn Menschen mit Mehrgewicht die Chance haben, Sport zu machen und einfach super gut am Leben teilhaben, dann können wir auch da mal ein bisschen davon wegkommen, das immer auch irgendwie ändern zu wollen, sondern auf andere, weil es auch Studien auch zeigen, dass gesunde Ernährung und Sport in sehr gutem Maße einfach auch bei mehrgewichtigen Personen Risikofaktoren für Bluthochdruck oder für das Entstehen von Diabetes einfach senken. Und dann muss da nicht immer dieses schlechte Gefühl gemacht werden, boah, du hast ja schon wieder kein Gewicht verloren. Und dann denkt man, oh, jetzt habe ich so viel Sport gemacht, aber es hat wieder nichts gebracht. Doch, es bringt ja trotzdem was, auch wenn das Gewicht nicht verloren wird. Ist trotzdem wichtig. So, für jeden Menschen auch. Ja, für schlanke Menschen auch. Ja.
Absolut. Ich finde, man sollte als Rezept ausschreiben können, dass jemand meditieren soll. Ich finde, Meditation ist ganz was Wichtiges. Ich mache es leider selber viel zu selten, aber ich müsste damit tatsächlich wieder anfangen, weil ich merke, dass es mir gut tut, einfach um sich selber auch ein bisschen zu erden und runterzukommen. Und ich finde, auch gerade das Thema Sport sollte zugänglicher sein für die Masse. Mhm. Und ich meine, das ist wirklich dann, klar, es gibt mittlerweile auch Fitnessstudios, die kosten dann 20 Euro im Monat. Aber selbst da sollte man einfach wirklich eine gute Lösung finden und das wirklich für alle zugänglich machen, dass jeder auch sich bewegen kann, wenn er das machen möchte.
Und auf jeden Fall gehört da auch nochmal zu, weil das war für mich ein ganz wichtiger Schritt. Verena, wie war das so für dich? Aber dieses Thema Schulsporttrauma, weil ich konnte eine ganze Zeit lang einfach keinen Sport machen, weil mein Körper mit mir so auf Kriegsfuß war, diese Bewegung auszuführen, weil er sich immer daran erinnert hat, wie diskriminierend und schlimm das war. Und das muss ich erstmal aufarbeiten. So wird es ja auch vielen anderen mehrgewichtigen Menschen vielleicht gehen, die jetzt nicht HochleistungssportlerInnen geworden sind, weil es einfach für sie damals nicht gepasst hat, weil die vielleicht andere Wünsche, Talente, Ziele hatten und weil sie diese schlimmen Erfahrungen aber gemacht haben. Da muss man ja auch erstmal hin und das erstmal auch mitdenken. Daran denken einfach nicht so viele. Und wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich möchte noch auf einen ganz kleinen Punkt eingehen, weil der einfach ganz oft auch passiert. Nochmal einmal ganz kurz in die Praxis zurück zum Thema Übergriffigkeit, gerade auch was das Thema Ernährung angeht. Ich möchte mich nochmal aus deinem Mund hören. Ganz oft wird nämlich ja gesagt, ja, hier mach diese Diät, nimm diesen Shake, Ernährungstipps. Was würdest du sagen, wie groß ist der Teil Ernährung in eurem Studium gewesen? Haben Ärzte und Ärztinnen die Erlaubnis, darüber einfach so zu urteilen? Weil, ich sage das auch im Hinblick darauf, weil ich ganz viele Ärzte und Ärztinnen jetzt auf Social Media sehe, die teilweise noch nicht mal fertig studiert haben und die dann irgendwie groß sagen, ja, hier, mach diese Keto-Diät und dieses da und das und widersprechen total Diätologen, die das jahrelang studiert haben. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, also teile ich die eine Einschätzung, die so aus deiner Frage auch so ein bisschen hervorgeht, dass wir eigentlich nicht die Expertise mit auf den Weg bekommen, durchs Studium automatisch, dass wir Ernährungstipps großartig geben können. Also es gibt da so ein paar Kostform nennt sich das dann, die und so präsentiert werden, so mediterrane Kost beispielsweise, so leichte, wenig Fett, viel Protein, viel Obst, viel Gemüse, aber ist auch alles sehr allgemein gehalten. Also da sind wir keine ExpertInnen für, sondern das ist ja auch häufig so, dass ÄrztInnen ja eher so eine Verteilfunktion haben, dass Menschen zu ihnen kommen als Anlaufstelle und von dort aus geguckt wird, okay, wo können wir hin? Physiotherapie, Psychotherapie, Ernährungstherapie, dass man dahin verteilt und dann eben überweist und da eben dann Rezepte für ausstellt und so weiter. Und das ist eigentlich der wichtige Schritt. Und dann auch zu sagen, da sind irgendwie Grenzen und die sind da, weil also es gibt Menschen in der Medizin, die werden sich sicherlich dementsprechend fortbilden und dann eben sich fachärztlich damit auseinandersetzen. Aber generell haben wir eigentlich keine Expertise für Ernährungsmedizin, sondern das muss an DiabetologInnen oder ÖkotrophologInnen überwiesen werden.
Also haben wir es jetzt einmal. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Arzt oder bei der Ärztin sitzt, dann fragt auch mal nach, wenn der jetzt zum Beispiel wieder kommt, ja, machen Sie mal diese Diät oder machen Sie diese Ernährungsform. Fragt nach, welche Qualifikation haben Sie? Also, oder ist das dann zu übergriffig, wenn man das jetzt als Patientin, Patient fragt? Aber ich finde es wichtig, so, dass man sich ein Bild macht, ob da wirklich eine Expertise hinter ist oder ob es einfach nur Hörensagen ist, weil sie das so kennen, weil sie denken, das könnte XY mal geholfen haben.
Also, ich glaube, das wichtig ist, kritisch zu sein. Das ist natürlich immer die Art und Weise, wie man das dann sagt.
Respektvoll.
Genau, respektvoll, klar. Im Endeffekt müssen wir aber auch ein bisschen davon wegkommen, dass ÄrztInnen immer alles wissen. Und das wird ja immer noch viel gedacht und erwartet. Von sich selbst und von anderen so. Es bedingt sich ja. Und dass es auch mal kritisch sein darf und kritisch hinterfragen darf. Und das kann ja auch so ein Wink sein, ach okay, da muss ich mich also anscheinend nochmal auseinandersetzen. Da habe ich eine Wissenslücke, da kann ich nochmal Fortbildungen zu machen. Da hatten wir eigentlich auch eine ganz interessante Idee, eben mit diesem Zertifikat für, das ist eine Ärztin mit, also die sensibel ist gegenüber mehrgewichtigen Menschen oder sich mit Adipositas auch mehr auseinandergesetzt hat, also so ein Label, so ein Zertifikat quasi.
Habe ich dir vorgeschlagen?
Genau.
Ja, ich habe das jetzt schon mehrere Mal vorgeschlagen, weil ich finde diese Idee so wichtig, ne, dass man das so Fortbildungen gibt und dann können wir praktisch, dann gibt es vielleicht noch eine Webseite, wo wir dann sehen, diese Ärzte und Ärztinnen haben sich mit Fettfeindlichkeit beschäftigt, Antirassismus etc. Ja. Die sind sensibel und sind bewusst über diese Themen und haben auch Lust, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und sind auch diskriminierungs- und vielleicht auch Vorurteils frei, sofern man das sein kann. Sie haben auf jeden Fall schon mal dran gearbeitet. Das fände ich für die Zukunft gut, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt in den nächsten 5, vielleicht in 10 Jahren, dass sich das Gesundheitssystem einmal komplett revolutioniert, aber dass wir so ein kleines Add-on erschaffen können, was vielleicht auch von Krankenkassen gefördert wird. I don't know. Also wenn jetzt jemand hört und Bock hat, meldet euch bei uns.
Und dass wir dafür sorgen, dass dadurch auch Safe Spaces generiert werden, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Menschen aufhören, zu ÄrztInnen zu gehen, weil sie Angst vor diesen Begegnungen haben.
Und das ist sehr oft. Das lesen wir in unserer Community eigentlich täglich.
Jetzt habe ich noch keine Studie gesehen.
Habe ich selber zweimal schon erlebt.
Ich auch.
Ja. Das ist halt, und jedes eine Mal ist irgendwie zu viel.
Ja.
Und ich kenne keine Studien dazu, leider.
Noch nicht, aber.
Noch nicht, die wird es irgendwie geben.
Ja.
Was das im Endeffekt bedeutet, dass diese Menschen dann nicht zum Arzt gehen oder zur Ärztin, weil sie sich damit super unwohl fühlen und Angst vor dieser Kontakt haben, das lieber noch ein bisschen ausreizen. Es ist ja noch nicht so schlimm, aber eigentlich ist es schon so an der Grenze, aber die Menschen halten das dann aus und gehen noch nicht irgendwo hin, um sich helfen zu lassen. Und dann ist vielleicht schon zu spät. Dann ist vielleicht bei einer Blinddarmentzündung der schon durchgebrochen.
Absolut.
Oder bei Gallenstein ist dann wirklich eine hochgradige Entzündung irgendwie da, weil man sich nicht getraut hat. Genau, dass wir da einen Empowerment schaffen oder auch eine Safe Spaces generieren, dass Menschen wissen, okay, da kann ich hingehen, ohne dass es unangenehm für mich wird. Und da kann ich mich immer trauen. Da kann ich auch alles sagen, da kann ich auch sein. Dass das irgendwie in den Fokus kommt, dass Menschen auch gerne zu ÄrztInnen gehen und wissen, okay.
Mein Team ist und nicht gegeneinander arbeitet.
Ja, der Teamgedanke.
Und deswegen ist auch die Arbeit von Verena und mir, auch wenn das immer so unterstellt wird, dass das schlimm ist, was wir machen und Adipositas glorifizieren, was der absoluteste Bullshit ist, sondern es ist wichtig, dass wir aufklären, weil gerade durch so Leute wie uns, weil wir nehmen die Leute mit auf den Weg, trauen sich Leute erst wieder zu Ärzten und zu Ärztinnen zu gehen. Das kriege ich immer wieder mit. Danke, Julia. Ich war seit 10 Jahren das erste Mal wieder, weil du mir gezeigt hast, dass es sich lohnt, auch wenn du selbst nicht so gute Erfahrungen gemacht hast.
Ihr macht schon richtig, richtig gute Arbeit.
Ja. Gleichfalls. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja. Also
wow, was war das für ein tolles Gespräch.
Voll,
heute?
Oder? Ich freue mich.
Ach, Tito, ich wünschte, von dir wird es tatsächlich noch viel mehr geben.
Ja, einige gibt es da auf jeden Fall.
Ja, die dürfen sich gerne melden jederzeit. Ne?
Ja, aber schau mal, das ist auch schön. Du bist jung und du bist dynamisch und du bist ja wirklich direkt an der Quelle auch zu anderen ÄrztInnen oder auch angehenden Medizinern. Und wenn du denen wirklich nur ein Stück vermitteln könntest, das, was du von deinem Wissen, das du jetzt bisher hast und von deiner ganzen Empathie, ich glaube, dann, Entschuldigung, dann hätte ich irgendwann wirklich die Hoffnung, dass es irgendwann doch nochmal echt ganz gut wird. Und dass ein mehrgewichtiger Mensch sich keine Angst vorhaben muss, zum Arzt zu gehen.
Ja.
Das verarbeiten
würde ich mir echt
wünschen. Dafür arbeiten wir. Ja.
Danke, das ist so schön. Tausend Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, hier zu sein mit uns bei Respect My Size im Podcast. Ich weiß nicht, ich habe gehört, dein Instagram-Feed ist ja leer. Möchtest du in Zukunft vielleicht irgendwie Aufklärungsarbeit auf deinem Instagram machen oder so? No pressure, but ich würde dich dann hier jetzt...
dass ihr das schon sehr, sehr gut macht. Und ich sehe da eher so eine supportende Rolle. Also ich glaube nicht, dass es noch einen irgendwie braucht. Und,
absolut braucht es
ja,
den.
Ja, braucht es mehr Leute, die solidarisieren. Aber no pressure. Dass sie solidarisieren.
Und dein Blickwinkel halt auch für Expertinnen und Experten, weil wir werden ja in diesen Gebieten natürlich nicht so gehört, wie du gehört wirst. Ne?
Ja, das stimmt.
Überlegst dir. Ja, also wir würden dich auf jeden Fall sehr supporten.
Egal wie, das darfst du entscheiden. Genau. Auf jeden Fall ein großes Shoutout an dieser Stelle an dich. Also und wirklich tausend Dank, dass du da warst.
Gerne.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich schicke euch ganz viel Liebe. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.